Sie hören den Kurier.
Bevor wir starten, ein Hinweis in eigener Sache.
Ihr seid Sport und vor allem Fußball interessiert. Ihr fiebert mit dem österreichischen Nationalteam genauso mit wie mit Rapid, der Austria oder Salzburg. Dann seid ihr bei der Nachspielzeit genau richtig.
Denn wir, das sind Stefan Berndl und ich, Caroline Krause-Sandner, gehen jede Woche in eine Verlängerung. Wir thematisieren alles, was sich auf oder neben dem grünen Rasen so tut. Von Analysen bis hin zu Interviews liefern wir euch die wichtigsten Infos.
Die Nachspielzeit gibt es überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt. Sei es auf Apple Podcasts oder Spotify. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört.
Jetzt haben wir gedacht, dass wir mit den Booster-Impfungen das Coronavirus langsam unter Kontrolle bekommen haben und jetzt taucht da schon wieder eine neue Variante auf. War Delta schon weitaus infektiöser als die ursprüngliche Alpha-Variante, könnte Omikron die nächste Mutante sein, die uns das Leben schwer macht. Aber auch ohne Omikron ist die Lage in den Spitälern sehr besorgniserregend. Ich habe daher einen Intensivmediziner und eine Intensivpflegerin zum Interview getroffen. Und was sie erzählen, ist sehr beklemmend. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Die Regierung ist am Montag zu einem ersten Lockdown-Gipfel mit Experten und Sozialpartnern zusammengetreten. Konkrete Ergebnisse hat es aber noch nicht gegeben. Auch ob der Lockdown am 12. Dezember wie geplant enden kann, steht in den Sternen. Zwar geht die Zahl bei den Neuinfektionen seit einigen Tagen etwas zurück, allerdings nicht in dem gewünschten Ausmaß. Noch immer sind wir auf einem sehr hohen Niveau. Der Simulationsforscher Niki Popper hat in einem Interview nach dem Gipfel im Kanzleramt gesagt, dass man erst Mitte der Woche aussagekräftige Daten zum Infektionsgeschehen haben wird.
Wir sehen jetzt einen Peak, das heißt, wir sehen jetzt auch, dass die Zahlen fallen. Allerdings, und das war mir sehr wichtig, man muss jetzt eben genau schauen, wie schnell geht dieser Abfall. Warum? Weil der Lockdown ist die stärkste Maßnahme und die sollte ja stark wirken. Das heißt, wir werden uns morgen im Konsortium auch anschauen, wie stark und wie schnell ist dieser Abfall, damit man eben so schnell wie möglich dann aus dem Lockdown rauskommt, aber auch so stark wie möglich wirken kann.
Noch nicht abschätzbar ist, wie weit Omikron hier uns einen Strich durch die Rechnung machen kann. Das Virus selbst ist auf jeden Fall schon in Österreich angekommen. Ein erster Fall in Tirol ist ja bestätigt. Ein weiterer Fall in Vorarlberg gilt als sehr wahrscheinlich. Und es sind wohl nicht die einzigen, wie die Virologin Dorothea von Laer bestätigt.
Es wird wahrscheinlich in Österreich eine Handvoll Fälle schon geben. Ich weiß von anderen Fällen von Afrika-Rückkehrern, die auch positiv sind, wo es noch nicht typisiert ist. Es wird wahrscheinlich nicht der einzige Fall bleiben.
Doch was macht Omikron jetzt so besorgniserregend? Es wird erst einmal befürchtet, dass Omikron noch einmal ansteckender als Delta ist. Allerdings fehlen hier noch die genauen Daten. Ob es auch zu schwereren Erkrankungen führt, steht bisher noch nicht fest. Denn die Patienten in Südafrika, die betroffen waren, waren im Schnitt allesamt sehr jung. Was aber den meisten Grund zur Sorge bereitet, auch bereits Genesene haben sich mit der Mutation wieder angesteckt. Damit könnte auch der Impfschutz nicht mehr so stark sein wie bei anderen Varianten. Grund dafür sind die 32 Mutationen am Spike-Protein, mit denen sich der Erreger Zugang zum menschlichen Körper verschafft. Dazu kommen über ein Dutzend Mutationen in anderen Teilen des Virus. So eine massive Mutation hat es bisher noch nicht gegeben. Alle Impfstoffhersteller haben jetzt bekannt gegeben, mit Hochdruck an der Anpassung von Impfstoffen zu arbeiten. Bis die aber soweit sind, werden mindestens noch 3 bis 4 Monate vergehen. Bis dahin sollte man keinesfalls die Impfung aufschieben, ganz im Gegenteil. Was passieren kann, wenn man ungeimpft auf das Virus trifft, davon kann der Intensivmediziner Arshang Walipur, Leiter der Intensivstation der Klinik Floridsdorf, berichten. Gemeinsam mit seiner Kollegin, der Pflegerin Elke Waas, hat er dem Kurier Einblick in seine Arbeit mit Corona-Patienten gegeben. Ich habe ihn zu Beginn des Interviews gefragt, wie derzeit die Lage auf den Intensivstationen ist.
Bei uns im Haus haben wir derzeit 55 Patientinnen und Patienten, die wegen Covid stationär aufgenommen sind, davon 10, die an einer Intensivstation betreut werden.
Wie hoch ist der Anteil der Covid-Patienten? Wie viel Platz haben Sie noch für andere Akutfälle?
Also wir haben derzeit eine Auslastung, die bei rund 10-15% aller Intensivbetteneinheiten ist. Damit sind wir Gott sei Dank noch von der kritischen Auslastung entfernt. Das heißt, wir haben derzeit noch genug Kapazitäten und schaffen die auch zu jedem Zeitpunkt, um immer Akutfälle versorgen zu können.
Wie schaut es da in den nächsten Wochen aus? Rechnen Sie damit, dass da noch mehr Akutfälle kommen?
Naja, durchaus. Angesichts der steigenden Fallzahlen bereiten wir uns davor vor, dass in den nächsten 2-4 Wochen die Zahlen weiter steigen. Damit müssen wir sicherstellen, dass wir sowohl Covid, aber auch Non-Covid gut versorgen müssen. Bedeutet im Umkehrschluss natürlich entsprechende Ressourcen zu schaffen. Sie wissen, es gibt einen Stufenplan in Wien, wo wir entsprechend Kapazitäten schaffen, um alle Patientinnen und Patienten gut versorgen zu können.
Wie viele Ihrer Intensivpatienten sind geimpft?
Ja, das Bild hat sich in den letzten 2 Monaten nicht wirklich verändert. Es gibt kleine Schwankungen, aber im Wesentlichen muss man sagen, dass die Impfung sehr gut schützt. Rund 80% derer, die intensivmedizinische Betreuung benötigen, sind nicht geimpft. Und irgendwo in der Größenordnung zwischen 10-20% haben entweder eine Impfung oder eine Teilimpfung und aufgrund von Begleiterkrankungen oder Immunschwäche keinen ausreichenden Impfschutz.
Wie alt sind denn Ihre Intensivpatienten im Schnitt? Kann man das ein bisschen festmachen?
Ja, da haben wir eine sehr große Bandbreite, wenn Sie so wollen. Wir haben zwischen 18-Jährigen bis hin zu 70-75-jährigen Patientinnen und Patienten. Erst vor 1-2 Wochen gab es eine sehr junge Frau, 23 Jahre, die Gott sei Dank die intensivmedizinische Behandlung gut überstanden hat. Aber das ist hier wirklich, da gibt es eine recht große Schwankungsbreite.
Ist diese Schwankungsbreite auch durch den Impfstatus zu erklären?
Durchaus, genau. Also wir sehen das nach wie vor, wie ich es auch schon vorhin angeführt habe. Überwiegender Teil der Personen sind eben ungeimpft. Und nachdem wir wissen auch, dass auch speziell jüngere Personengruppen tendenziell seltener geimpft sind oder eine geringere Impfquote haben als bei den älteren Personen, kommt auch der Gesamtdurchschnitt natürlich vom Alter her ein bisschen weiter runter.
Wie lange bleiben denn Ihre Covid-Patienten durchschnittlich auf der Intensivstation, bevor sie wieder auf eine Normalstation verlegt werden können?
Ja, es gibt ja unterschiedliche Stufen und Ebenen der intensivmedizinischen Betreuung. Auf einer klassischen Intensivstation ist die durchschnittliche Liegedauer in etwa 2-3 Wochen. Wir haben vereinzelt Patientinnen und Patienten auch hier an einem Schwerpunktzentrum, die zum Teil auch 4-6 Wochen intensivmedizinisch betreut werden müssen und erst dann auf die Normalstation kommen. Und danach beginnt ein oft wochen- oder monatelanger Weg zurück in die normale Alltagsaktivität. Aber im Regelfall sprechen wir hier von 2-3 Wochen auf alle Fälle.
Wie hoch sind denn die Überlebenschancen auf der Intensivstation? Können Sie das ein bisschen beziffern?
Ja, auch hier muss man sagen, dass ein schweres Lungenversagen unabhängig von Covid schon mit einer sehr hohen Sterblichkeitsrate einhergeht. Da wissen wir, dass im Regelfall 30-40% bei anderen Ursachen eines Lungenversagens daran versterben können. Bei Covid ist diese Rate leider Gottes noch etwas höher. Da sind auf einer Intensivstation Sterblichkeitsraten von 40-50% zu beobachten. Vor allem dann, wenn auch weitere eben Maßnahmen erforderlich sind, wie Herz-Lungen-Maschine oder sozusagen schwerstes Herz-Kreislauf-Versagen oder Blutvergiftung. Es hängt immer davon ab, wo und an welche Intensivstation Sie schauen. In Wien haben wir große Schwerpunktzentren, die zum Teil auch Patientinnen und Patienten von anderen Häusern und Abteilungen übernehmen. Und daher ist vielleicht die Sterblichkeitsrate etwas höher im Vergleich zu kleineren Krankenhäusern. Es gibt aber auch eine Ebene quasi der Intensivüberwachungseinheiten. Und da ist die Sterblichkeitsrate deutlich geringer, weil das Patientinnen und Patienten sind, die weniger schwer krank sind.
Gibt es im Vergleich zu früheren Wellen Auffälligkeiten zur jetzigen Welle, die ja doch von der Delta-Variante bestimmt ist?
Die Delta-Variante ist nicht nur infektiöser, sie ist auch mit einem schwereren Krankheitsverlauf verbunden. Das ist bereits bekannt. Das erkennen wir mitunter daran, dass die Patientinnen und Patienten teils sehr schnell intensivmedizinische Betreuung benötigen. Wir haben teilweise Patienten, die werden quasi von der Rettung ausgeladen und kommen gleich innerhalb weniger Minuten auf die Intensivstation, weil sie von zu Hause weg schon so einen schweren Symptomverlauf haben und so starke Beschwerden haben. Das zeichnet sich schon auch aus für diese spezielle Mutation im Vergleich zu früheren Varianten.
Verstehen Sie Leute, die sich nach wie vor nicht impfen lassen wollen?
Ich glaube, es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Impfung sehr sicher ist und wirksam ist. Ich befürchte, dass es viele Menschen gibt, die aufgrund von Falschmeldungen oder auch vielleicht von politisch-ideologischer Basis hier fehlgeleitet wurden und quasi diesen gemeinsamen Weg verlassen haben und hier vielleicht auch in eine unwissenschaftliche Haltung getrieben wurden. Ich denke, es ist wichtig, wieder hier darauf hinzuweisen, dass wir hier ein sehr gutes Mittel haben, das eine hohe Sicherheit hat und das für die überwiegende Zahl der Personen auch nicht nur persönlich zum Schutz beiträgt, sondern auch zum Schutz aller anderen, die vielleicht vulnerable Bevölkerungsgruppen sind, Personen, die sich selbst nicht so gut schützen können, weil sie älter sind, weil sie eine Krebserkrankung haben. Und daher würde ich mir in Summe natürlich viel mehr Solidarität wünschen.
Sie haben ja sehr viel mit den Patienten zu tun, die ja zum Teil auch ungeimpft sind. Gibt es hier dann im Laufe des Spitalsaufenthalts auch einen Wandel und eine Einsicht, dass eine Impfung doch besser gewesen wäre?
Ja, und ich möchte vielleicht vorausschicken, dass ja trotzdem der überwiegende Teil der Bevölkerung ja Verständnis hat für die Notwendigkeit der Impfung und sich impfen lässt. Wir reden ja wirklich von 10-15%, die wirkliche Impfgegner sind und vielleicht noch einmal 5-10% jener, die sich, glaube ich, überzeugen lassen mit guten Argumenten. Und aus der persönlichen Erfahrung haben wir gesehen, dass es keinen einzigen Patienten bislang gegeben hat, der nach durchgemachter Erkrankung noch immer ein vehementer Impfgegner ist. Viele bereuen es, viele sind wirklich geläutert und sollten daher auch vielleicht eine entsprechende Vorbildrolle einnehmen und auch andere Personen in ihrem Umfeld überzeugen, wie wichtig denn die Impfung ist.
Jetzt dauert die Pandemie ja schon fast 2 Jahre. Sie sind an vorderster Front. Wie viel Kraft haben Sie und Ihre Mitarbeiter noch? Das wird ja noch ein bisschen länger weitergehen.
Ja, ich glaube, die Pandemie wird schon noch eine Zeit lang anhalten. Speziell jetzt, die vierte Welle, wird uns die nächsten Monate noch herausfordern. Wir sind nicht nur ein Unternehmen, sondern haben auch einen Beruf, wo wir einem Berufsethos verpflichtet sind. Wir werden immer unser Bestes geben. Wir werden immer versuchen, allen Patientinnen und Patienten die bestmögliche Behandlung anzubieten. Wir wünschen uns natürlich, dass sich mehr Menschen zur Impfung hier auffordern lassen und ermutigen lassen, damit wir unseren Job für sie, für ihre Angehörigen so gut wie möglich machen können, um auch aufgrund der Kapazitätsgrenzen, die es nun mal in jedem Gesundheitswesen gibt, hier nicht in einen Zustand zu kommen, wo Überforderung erst überhaupt so zutrifft, dass wir nicht mehr unsere Qualität abliefern können.
Wagen wir den Blick in die Zukunft. Was kommt jetzt in den nächsten 2-3 Wochen auf uns zu? Der Lockdown hat ja gerade erst begonnen und die Zahlen in den Spitälern steigen ja noch. Erwarten Sie da dass wir an die Kapazitätsgrenzen kommen werden?
Ich glaube, es gibt große regionale Unterschiede. Wir sehen das jetzt und hören ja auch, dass es in manchen der Bundesländer ja schon wirklich zu Kapazitätsproblemen kommt. Wir sind in Wien in einer verhältnismäßig noch stabileren Lage. Wir rechnen damit, dass es in den nächsten Wochen eben zu einem weiteren Anstieg kommt. Wir sind aber vorbereitet. Wir haben einen Stufenplan, wo wir je nach Bedarf entsprechende Kapazitäten sowohl im Normbettenbereich als auch im Intensivbettenbereich zur Verfügung stellen. Das bringt aber immer Abstriche mit sich, nämlich Abstriche dort, wo man beispielsweise geplante Operationen absagen bzw. konkreter gesagt verschieben muss. Und das hat natürlich Auswirkungen in anderen Bereichen der Gesundheitsversorgung. Aber uns ist es wichtig, die Akutversorgung aller sicherzustellen. Nicht nur Covid, sondern auch Non-Covid, denn es gibt weiterhin Krankheiten wie Herzinfarkte, andere Lungenentzündungen, Operationen, die vielleicht akut dringlich sind, Krebserkrankungen. Und auch für all jene Personen möchten wir sicherstellen, dass wir die entsprechende Versorgung hier gewährleisten können.
Sie haben sehr viel mit Patienten zu tun, die dem Tod sehr nahe sind. Was macht das mit Ihnen als Arzt, wenn Sie da über Monate lang hier eigentlich an letzter Front gegen das Virus kämpfen müssen? Was macht das mit Ihrem Personal?
Ja, das ist schon eine sehr belastende Situation und ich kann Ihnen aus persönlicher Erfahrung sagen, ich bin seit 25 Jahren mit Lungenerkrankungen und mit chronischen Erkrankungen in meiner beruflichen Auseinandersetzung konfrontiert. Ich habe noch nie so viele schwerste Formen eines Lungenversagens gesehen, die sich über alle Altersgruppen, über alle Bevölkerungs- und soziale Schichten erstreckt. Das ist eine sehr belastende Situation, die, so wie Sie schon sagen, seit fast 2 Jahren jetzt anhält. Die entsprechenden medizinischen und pflegerischen Teams sind schon wirklich sehr gefordert, nicht nur professionell zu bleiben, sondern auch hier stark zu bleiben, weiterhin auch in die Kraft zu nehmen, im Alltag alle so gut wie möglich versorgen zu wollen, den Qualitätsanspruch, den wir selber haben, halten zu können. Aber Sie haben schon recht. Letztlich sind auch jeder von uns ist ein Mensch. Jeder von uns hat Kapazitätsgrenzen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich dann auf einfache Dinge wieder zurückbesinnt, dass man gewisse Freiräume sich auch nimmt, dass man mit der Familie Zeit verbringt, dass man spazieren geht, Sport macht. Jetzt haben wir einen Lockdown, jetzt können wir gewisse Dinge zwar nicht mehr tun, aber es ist schon fordernd. Aber es gießt der Zusammenhalt sehr, sehr hoch mit den Mitarbeiterinnen und bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und bin eigentlich sehr stolz drauf, das kann ich auch für unser Team sagen, dass nach wie vor trotz 2 Jahren Pandemie es einen sehr, sehr starken Zusammenhalt gibt.
Gibt es für Sie so ein Schlüsselerlebnis mit einem Patienten, etwas, was Sie besonders berührt hat?
Ich muss Ihnen sagen, ich habe erst letzte Woche eine sehr bedauerliche und sehr traurige Situation erlebt. Ein sehr junger Mann, 50 Jahre ungeimpft, der an Covid nach 2 Wochen Intensivstation verstorben ist. Die Angehörigen, 2 junge Kinder, die hier auch Abschied nehmen mussten vom Vater. Das ist persönlich sehr belastend, weil ich denke dann auch an meine eigenen Kinder, wie es denen gehen würde, wenn sie sich vom Vater verabschieden müssten. Das sind viele solche Erlebnisse, die wir in den letzten 2 Jahren hatten. Jedes dieser Erlebnisse nimmt mit und wir versuchen trotzdem natürlich professionell zu bleiben und diese Personen so gut wir können auch zu unterstützen. Aber daher auch das Bewusstsein hier in der Bevölkerung, Aufklärung zu schaffen und diese Bereitschaft auch zu mobilisieren, was dagegen zu tun. Und wir haben ja was in der Hand, das ist die Impfung.
Herr Wadipur, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Auch für das Pflegepersonal ist die Behandlung und die Betreuung von Corona-Patienten eine riesige Herausforderung. Elke Waas ist die Stationsleiterin der Pflege auf der Intensivstation in der Klinik Floridsdorf. Ich habe sie gefragt, wie anstrengend die Intensivpflege auf der Covid-Station für die Pfleger ist.
Körperlich enorm anstrengend im Moment. Wir haben Schutzkleidung, die wir zusätzlich anziehen müssen. Wir haben sehr viel Dreh- und Hebebewegungen bei den Patienten, sehr viel Lagerung. Emotional natürlich insofern, dass wir immer schwerstkranke Patienten haben. Die Begleitung der Angehörigen, das Sterben oft im Vordergrund, dieses Lungenversagen, ist etwas, das wir nicht in diesem massiven Ausmaß gewohnt sind in der Pflege.
Wie sieht denn die Lage auf der Normalstation aus? Gibt es hier Unterschiede? Ist die Pflege hier vielleicht leichter oder ist sie vielleicht sogar anstrengender?
Ob leichter oder anstrengender, könnte ich jetzt nicht sagen, aber es ist sicherlich anders als im Bereich der Intensivpflege. Und was wir jetzt haben, ist, also ich kann es jetzt nur vom Hörensagen natürlich erzählen, dass hier Patienten schon schwerstkrank im Normalbereich, in den Normalbereichen liegen, die sonst ja nicht da sind. Das heißt, auch hier ist die Pflege enorm gefordert mit den Aufgaben, dem Pflegerischen, mit der Überwachung, aber auch natürlich auch mit ganz viel apparativer Technik, die sich sonst ja nicht dort befindet.
Wie schaut ein typischer Tag auf der Intensivstation aus?
Im Normalfall beginnen wir mit einer Dienstübergabe, einer Informationsweitergabe. Pflege beginnt dann relativ rasch in die Patientenzimmer zu gehen, Körperpflege, Lagerungstechniken durchzuführen. Gleichzeitig passieren durch unsere zusätzlichen Kollegen, werden Infusionen, Medikamente hergerichtet, die wirklich massenhaft sind. Bis zu 50 Infusionen, Beipässe pro Patient müssen hergerichtet werden. Dann kommt entsprechend der Durchgang mit dem Ärzten eine Durchgangsvisite, wo beschlossen wird, welche Interventionen, das kann Lungenspiegelung sein, wir müssen ins CT fahren, wir müssen in Magnetresonanz durchführen an diesem Tag. Es kommen zusätzliche Konsulardienste, OPs können akut plötzlich eingeschoben werden. Das passiert alles eigentlich innerhalb von kürzester Zeit parallel. Die Mitarbeiter stehen in voller Montur, Schutzmontur in den Zimmern und versuchen relativ rasch alles abzuarbeiten, weil einfach der Gesundheitszustand von Covid-Patienten oft so wechselnd ist, dass wir versuchen, hier Zeitfenster zu schaffen, um in Ruhe andere Untersuchungen, andere Interventionen zuzulassen, aber auch um Mitarbeiter dann wieder aus den Zimmern rauskommen zu lassen, um Ruhephasen einzuhalten. Nach 2-3 Stunden in voller Schutzkleidung ist man müde, man ist durchgeschwitzt, man ist erschöpft, man muss etwas trinken. Das sind einfach Dinge, man muss dann 15 Minuten einfach wirklich in Ruhe sitzen, damit die Mitarbeiter wieder voller Kraft gestärkt ins Zimmer hineingehen können und die nächsten Pflegerunden durchführen können.
Wie schwer ist so eine Schutzkleidung?
Schwer ist sie an und für sich nicht, sondern sie ist nur sehr aufwendig. Man hat Handschuhe an, man hat dichte Mäntel an, man hat eine Schutzbrille zusätzlich zu den Masken auf. Wir haben dann noch Schutzvisiere. Das heißt, hier ist es erschwert, die Sicht ist erschwert für Pflege zum Teil. Hören in den Zimmern ist ein bisschen erschwert, weil oft auch der Geräuschpegel relativ hoch ist. Aber natürlich, wenn man jetzt in dichten Mäntel dasteht, die Bewegungsfreiheit ist oft auch nicht so gegeben. Und hauptsächlich ist es dieses massive Schwitzen oft darunter, das manchen Kollegen wirklich zu schaffen macht.
Wie stark leiden denn die Patienten unter dieser Krankheit? Ist das vergleichbar mit anderen Krankheiten oder ist das ein ganz noch stärkeres Leiden auch der Patienten?
Im Bereich der Intensivstation können wir das fast nicht sagen, ob sie leiden, weil unsere Patienten relativ rasch sediert und intubiert sind. Das heißt, wir sehen quasi die in einem künstlichen Koma. Wenn sie munter werden, sind sie oft dann noch ein bisschen beeinträchtigt und kommen dann relativ rasch auf Nachfolgestationen. Ich denke, im Vorfeld sind sie sehr wohl, ein Lungenversagen ist eine massive Beeinträchtigung und macht wahrscheinlich auch sehr viel Sorge und Angst den Patienten und Patientinnen.
Wie geht man nach all den Monaten und den 2 Jahren der Pandemie mit dem Sterben um?
Sterben ist ein Teil der Intensivstation, das gehört leider immer dazu. Wir versuchen natürlich sehr professionell dazu umzugehen. Mitarbeiter haben ihre eigenen individuellen Strategien. Was wir versuchen, ist natürlich immer die Angehörigen, auch die Patienten immer professionell weiter zu begleiten. Spiritualität, transkulturelle Pflege, Betreuung weiterhin einzubringen. Aber auch natürlich, wenn Mitarbeiter darunter sehr betroffen sind, Supervision, Kriseninterventionsgespräche zu bieten und sie hier auch selber, also Mitarbeiter, zu begleiten.
Es ist also ein sehr anstrengender Beruf. Man hört auch immer, dass immer mehr Krankenpfleger sagen, das wissen nicht, wie lange sie das noch durchhalten. Gibt es da schon Personalengpässe? Haben Sie noch genug Personal?
Wir haben Gott sei Dank genug Personal. Und wir hatten das Glück, dass wir auch zusätzlich Personal zugeteilt bekommen haben als Unterstützung mit und ohne Ausbildung, also sprich Intensivausbildung, Sonderausbildung, die bei uns geschult werden auf viele Tätigkeiten, die uns hier unterstützen. Aber letztendlich fehlen die natürlich auch den anderen Abteilungen.
Verstehen Sie jetzt nach 2 Jahren Leute, die sich noch immer nicht impfen lassen?
Verstehen, ich glaube, wir müssen das nicht verstehen. Ich glaube, es gibt Menschen, die haben einfach einen Grund, warum sie sich nicht impfen, Desinteresse, Desinformation, keine. Ja. Aber wir betreuen unsere Patienten, ob geimpft oder nicht geimpft, immer professionell. Das ist eine Grundhaltung, die wir in der Pflege, die wir auch in der Medizin in unserer Zusammenarbeit haben. Immer ethisch, professionell, so weit wie möglich im Rahmen unserer vorgegebenen Ressourcen.
Sie haben ja auch gesagt, Sie haben sehr viel mit Angehörigen zu tun. Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch und auch wie viel Kraft kostet das, mit Angehörigen von Intensivpatienten zu kommunizieren, zu sprechen?
Relativ viel. Man muss bedenken, dass sowohl der Patient in einer Krisensituation ist, aber noch viel mehr die Angehörigen. Das heißt, die bedürfen auch einer Aufklärung und die bedürfen auch einer emotionalen Zuwendung. Und das braucht dann Zeit und Kraft. Man muss ihnen ganz viel erklären. Intensivmedizin ist sehr apparativ, sehr hochtechnisch, das ja niemand draußen versteht. Das heißt, man muss sie heranführen, man muss ihnen Ängste und Sorgen nehmen und ihnen auch erklären, dass wir alles Menschenmögliche tun, medizinisch, pflegerisch, um unsere Patienten zu heilen.
Was war denn bisher das berührendste Erlebnis, das Sie in den 2 Jahren gehabt haben?
Das war ein Brief von einer Patientin, die ein Foto jetzt gesendet hat, die in der ersten Phase hier war, die an der Herz-Lungen-Maschine war. Das war eine äußerst kritische Situation für diese Patientin. Und jetzt hat sie den Frauenlauf absolviert, hat dann ein Foto geschickt mit ihrer Dress. Es war so berührend für das ganze Team, dass man auch diese Erkrankung gut überstehen kann. Und es war einfach auch dieser Dank, dieses Erfolgserlebnis war für das ganze Team einfach wunderbar.
Frau Waas, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Die Impfung ist weiterhin die beste Möglichkeit, um nicht auf der Intensivstation zu landen. Doch noch immer sind in Österreich zu wenig Menschen geimpft. Am Dienstag will die Bundesregierung daher neue Details zur Impfpflicht ab Februar bekannt geben. Wir werden berichten. Für heute war es das von mir. Noch einen schönen Tag. Um Ton und Schnitt hat sich heute wieder Dominik Kanzian gekümmert. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn bitte auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Nordmesnik, over and out.